Hallo und herzlich willkommen zur nächsten SOT Radio Show hinter den Schlagzeilen. Heute ist der 4. Juni 2016 und unser heutiges Thema ist Psychopathie für Dummies, Hollywood-Film oder Thema, das uns alle angeht. Gut, erstmal möchte ich jeden von uns vorstellen, der heute mit an der Show teilnimmt. Das ist zum einen der Siggi.
Hallo.
Die Jessie.
Hallo.
Der Philipp.
Hallo.
Und der Michi.
Hallo.
Okay, hallo. Ja, unser Thema ist, und ich bin natürlich, um das nicht zu vergessen, ich bin der Jörg, damit ihr auch alle Bescheid wisst. Und natürlich auch herzlich willkommen an alle unsere Zuhörer. Wenn ihr anrufen wollt, habt ihr eben die Möglichkeit dazu. Und seid auch gerne dazu eingeladen, Kommentare abzugeben oder halt, wie gesagt, anzurufen. Okay, unser heutiges Thema ist Psychopathie. Und wie halt der Titel schon sagt, ja, sind Psychopathen, kommen die nur aus dem Hollywood-Film und bringen alle Menschen um? Oder gibt es tatsächlich noch andere Menschen, die Psychopathen sein können? Also, weil die meisten Menschen denken halt an Monster aus Hollywood-Filmen, wenn sie das Wort Psychopath hören. Zum Beispiel Hannibal Lecter, American Psycho. Doch ist Psychopathie wirklich nur eine kuriose Randerscheinung? Geht es wirklich nur um kriminelle Serienmörder, wie sie in Filmen manchmal und manchmal in der Zeitung beschrieben werden? Oder sehen wir uns hier mit einem enorm wichtigen Problem konfrontiert, das uns alle betrifft? In unserem täglichen Leben, in Politik, Wirtschaft und Medien und in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Genau, und dieses Thema oder diesem Thema wollen wir uns heute widmen, dem Psychopathen. Und vielleicht ganz kurz eine Gliederung, was euch ungefähr erwartet, ob es 100%ig so stimmt dann am Ende, werden wir sehen, aber damit ihr erstmal eine grobe Gliederung habt. Zum einen wollen wir halt anfangen mit ein paar Beispielen, was Psychopathen machen oder gemacht haben. Dann natürlich eine Definition, was ist ein Psychopath, dann Details, denn nicht jeder Psychopath ist ein Psychopath, nicht jeder kommt in einen Hollywood-Film vor. Und als viertes dann Hilfe. Können Psychopathen geholfen werden oder kann uns nur geholfen werden? Das ist halt die Frage. Ja, okay, würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Beispielen. Hat jemand da eine ganz konkrete Idee? Aktuelle Beispiele von Psychopathie oder Psychopathen in Aktion?
Ich habe nur was gelesen auf Deutsch SOT. Die Mehrheit der US-Amerikaner ist für neue Atombombenabwürfe. Barack Obama war in Hiroshima und hat dort erinnert an den Bombenabwurf. Und damals, 1945, als das passiert ist, waren nur 53% der Amerikaner für diesen Atombombenabwurf. Und vor kurzem, bei einer neuen Studie, wurden 620 Bürger befragt. Und da stellt sich heraus, dass die meisten Befragten, und zwar 59%, sich für einen erneuten Atombombenangriff auf eine iranische Stadt aussprechen würden. Das Feindbild hat sich verändert, jetzt ist es der Iran, aber das Interessante ist, dass sich die Prozentsätze auch erhöht haben. Und das ist ein bisschen bedenklich.
Ich finde auch interessant, dass Obama sich gar nicht entschuldigt hatte.
Genau, der ist ja vor kurzem nach Hiroshima geflogen und hat extra vorher angekündigt, dass er sich nicht entschuldigen wird, und das hat er dann auch so durchgezogen.
Sehr nett.
Die offizielle Erklärung ist ja, dass es notwendig war, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Aber es gibt auch andere Geschichtsschreiber, die andere Meinungen dazu haben, und dass es eigentlich nur eine Warnung an Russland war, sich von dieser Region dort rauszuhalten.
Ja.
Also es ist eigentlich ziemlich klar belegt, dass die Japaner eigentlich kurz vor dem Niedergang waren und die Amerikaner durch diese Atombomben eigentlich nur der Welt zeigen wollten, wer hier der Boss ist sozusagen. Und ja, das wurde uns halt nicht so beigebracht.
Ja, und gibt es konkrete Beispiele aus Nachrichten momentan oder aus vergangener Zeit?
Ja gut, ich habe jetzt aus den letzten Wochen und Monaten einige Artikel herausgesucht, die vielleicht einen ersten Überblick geben können über das Ausmaß in unserer Gesellschaft der Psychopathie und das Stereotyp, das wir durch die Medien mitgeteilt bekommen, vielleicht nicht immer zutrifft. Am 8. Juli 2015 hat Hatz.de berichtet, Tochter musste zur Strafe im Wald wohnen, weil sie naschte. Als Strafe für heimliches Naschen haben Eltern in den USA ihre Tochter einige Tage lang in den Wald verbannt. Sie durfte lediglich eine Rolle Toilettenpapier, Taschenlampe und eine Uhr und eine Trillerpfeife mitnehmen. Ihr war 2 Tage lang nicht erlaubt, ins Haus zurückzukehren. Ihre Mahlzeit musste sie sich zu bestimmten Uhrzeiten am Gartenzaun der Eltern abholen. Das hat dann die Großmutter festgestellt und hat dann die Polizei gerufen, und die Polizei hat sich dann dazu entschieden, das Kind wieder den Eltern zu geben. Und Tage später ist die Polizei dann wieder zu den Eltern gekommen und hat festgestellt, dass die Tochter wieder im Wald leben musste, im Zelt. Was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass die Eltern Gott sei Dank das Kind nicht mehr unter Obhut haben durften. Dann in der Abendzeitung vom 9. September 2015 wurde über eine Reporterin berichtet, die Flüchtlinge bewusst getreten hat und im Speziellen einen Mann mit seinem Kind auf dem Arm, und sie hat ihr Bein bewusst
Also die hat dann, glaube ich, bewusst Bein gestellt, oder? Das war auch genau, ziemlich in den Medien damals gewesen.
Genau, und das wurde dann über YouTube verbreitet, weil das jemand aufgenommen hatte, und das kam dann raus, dass sie schon zuvor das mehrmals gemacht hat, und soweit ich weiß, gab es dafür auch keine Konsequenzen. Hm. Also, wie wir jetzt sehen, ist es also so, dass es genauso gut ein Reporter sein kann, genauso gut wie die Eltern. Am 28. Juni 2015 hat die Heilpraxis Net berichtet, Psychopathin verabreichte ihrem Kind Kot- und Urininfusionen. Eine Mutter aus Hamburg wird vorgeworfen, ihrem damals 3-jährigen Sohn mit Kot- und urinverseuchte Spritzen verabreicht zu haben, um das Kind krank zu machen. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Frau am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leidet, einer seltenen psychischen Störung, bei der die Mutter große Fürsorge vorgaukelt, obwohl sie ihrem Kind gesundheitlich Schäden bewusst zufügt. Ob das dann wirklich dieses Symptom ist oder ob das auf Psychopathie zurückzuführen ist, ist natürlich die Frage. Das wurde dort nicht untersucht. Mhm. Auf jeden Fall haben die Ärzte festgestellt, dass die Frau neben dem Krankenbett des Kindes diese Flasche aufbewahrt hat, und die haben dann herausgefunden, dass die Frau dem Kind das bewusst gespritzt hat. Mhm. Ja. Ja. Das sind jetzt nur einige Beispiele, und dann hat die Rheinische Post am 19. Januar 2016 berichtet über einen schwedischen Arzt, der eine Frau entführt hat und ins Verlies gesperrt hatte. Das erinnert an den Fall Josef Fritzl in Österreich. Mhm. Und tagelang soll ein Arzt sie in einem bunkerartigen Verlies im Südschweden gefangen gehalten haben. Die Beweggründe für seine perfide Tat: er wollte eine Freundin haben, sagte der Staatsanwalt. Von nun an, so hatte es ihr Entführer wohl geplant, sollte A ihm gehören, und zwar jahrelang. Der allgemeine Mediziner aus Schweden hatte der Anklage zufolge 5 Jahre lang an dem Bunker neben seinem Haus in der Region Schonen gebaut. Mit schalldichten Gefängnis aus Beton versehen, mit 2 Sicherheitstüren und versteckt in einem unscheinbaren Holzhaus. Dann schritt der 38-Jährige zur Tat und hat sich mit der Frau verabredet und hat sie dann betäubt mit Champagner, der mit Betäubungsmitteln versetzt
war. Hat er sie nicht auch mit Masken entführt, dass sie ihr eine Maske aufgesetzt hat?
Genau, er hat sich selber und der Frau eine Maske aufgesetzt, damit man die beiden nicht erkennt, wenn sie rumfahren sollten. Und der Frau war nur erlaubt, aus dem Gefängnis zu gehen mit Handschellen und derartigen. Ja,
also wie wir sehen, das klingt auch sehr stark nach dem Fall Kampusch, auch ein Fall aus Österreich.
Ja, das wird auch explizit auch nochmal erwähnt, ja.
Der aktuellste Fall ist, glaube ich, auch in Höxter, was jetzt vor mehreren Wochen aufgedeckt wurde, dass da auch eine Frau flüchten konnte und die halt auch mehrere Frauen eingesperrt haben und auch umgebracht haben. Ich weiß jetzt nicht wie viele, aber ja, das sind halt keine Hollywood-Filme, das ist wahre Realität, was man manchmal in Hollywood-Filmen sieht. Und ja,
das ist sehr verstörend.
Ja, es ist wirklich, ob es Psychopathen sind, ja, keine Ahnung, aber zumindest könnte man das wirklich Psychopathen zuschreiben, die sowas wirklich hinbekommen.
Zumindest ist die Verhaltensweise auf jeden Fall psychopathisch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann, was mir jetzt gar noch einfällt, zwei aktuellere Beispiele, was auch innerhalb in den letzten Wochen und Monaten damals vorkam, dass halt Mütter ihre Kinder vor eine U-Bahn geschubst haben. War, glaube ich, auch vorgängig in Berlin gewesen. U-Bahn kam eingefahren, die zack, Kind vor die U-Bahn und teilweise das letzte Mal hat es, glaube ich, überlebt, zum Glück, das Kind, und beim anderen Mal ist natürlich das Kind.
Eigene Mutter.
Die eigene Mutter, ja. Hm. Ja. Also man hört halt, ja, viele solche traurigen Geschichten, die kann man halt wirklich auch Psychopathen zurechnen, letzten Endes. Ja, hat jemand noch ein Beispiel zu aktuelles?
Ich habe ein paar Beispiele, aber die sind nicht... Also ein paar Beispiele über psychopathischen Einfluss in unserer Gesellschaft. Also, aber da würde ich zuerst ein bisschen weit ausholen. Ich glaube, dass vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass hinter diesem Irrsinn von unserer Zeitgeschichte, von unserer Vergangenheit und von der Gegenwart diese Verrücktheit von Psychopathen steht, welche darum kämpfen, nicht um noch mehr Macht und Kontrolle und Dominanz zu bekommen, während wir uns als echte Schafe verhalten. Und während ihre Macht immer stärker bedroht wird, bemühen sich die Psychopathen umso verzweifelter. Und es scheint tatsächlich keine Rolle zu spielen, welche Ideologie, Religion oder Philosophie dominant wird in dieser oder jener Zivilisation oder Gesellschaft. Nichts scheint unsere Weltlage zu verbessern. Und seit dem Anbruch von unserer Zivilisation, der westlichen Zivilisation, wiederholt sich dieses Muster wieder und wieder. Und die Tatsache ist aber, wie wir glauben, dass die Zivilisation, so wie wir sie kennen, weitgehend das Werk von Psychopathen ist. Weil in der Tat ist die westliche Zivilisation ist auf Sklaverei, Massenmord und Kriegsführung aufgebaut. Und Psychopathen unterwandern und korrumpieren normale Menschen, alle Ebenen unserer Gesellschaft und unsere moralischen Werte. Und das lässt sich natürlich auch an vielen Beispielen veranschaulichen. Zum Beispiel Religion, diese ganzen religiösen Kriege, Kreuzzüge, Inquisition, Kinderschändung, Massenmord, das alles ist Bestandteil, fester Bestandteil unserer Geschichte und unserer westlichen Zivilisation. Dazu gehört auch dieses abschätzige Frauenbild als Objekt oder sogar als Sexobjekt. Und das alles stammt aus der Zeit der Inquisition und basiert in Wirklichkeit auf Christentum. Das kommt ja alles aus dem Christentum.
Und dem korrumpierten Christentum sozusagen.
Genau. Mhm. Also wie wir das kennen. Wie die meisten Menschen das kennen. Noch ein paar Beispiele für Kinofilme. Ich habe wirklich nur ein paar ausgesucht, weil die meisten Filme, die aus Hollywood kommen, würden genau in diese Kategorie fallen. Also zum Beispiel der Film, der, glaube ich, 2014 rauskam, American Sniper. Dieser Film behandelt eine echte Lebensgeschichte des Scharfschützen Chris Kyle, einen Amerikaner, der mit über 160 bestätigten Tötungen laut Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten der tödlichste amerikanische Scharfschütze war. Und das ist wirklich ein Beispiel dafür, wie ein psychopathischer Mörder zu einem Helden gemacht werden kann und wie ein Psychopath zu höchsten Gesellschaften Ehren bringen kann. Und der andere Film, der mir angefallen ist, ist 50 Shades of Grey, was auch ziemlich populär war neulich. Und da geht es, das ist für mich nichts anderes als Propaganda von Sadomasochismus und Propaganda von Fraubild als Sexobjekt. Genau, dann ein paar Beispiele aus Musik. Bestimmte Musikrichtungen wie Heavy Metal oder schwere psychedelische Musik, aber vor allem auch Popmusik, wo wiederum Drogenkonsum, Konsumverhalten und Frau als Sexobjekt propagandiert wird. Nicht vergessen ist auch viele gewalttätige Video- und Konsolen- und Computerspiele. Es wurde nachgewiesen, dass die Hirnaktivität der jungen Menschen verändern, sie verzerren ihre Wahrnehmung und machen sich so aggressiven Zombies. Und die meisten Eltern drücken bei solchen Videospielen oft einfach beide Augen zu. Und da gab es neulich eine Umfrage, habe ich im Internet rausgesucht. Also laut einer Umfrage, 83% der befragten Jungen haben zugestimmt, dass Freunde von ihnen solche brutale oder besonders gewalttätige Computerspiele spielen. Aber nur 59% haben zugegeben, dass sie selbst solche Spiele spielen. Genau. Noch ein anderer Bereich ist Sport. Also unsere Gesellschaft, also dieses Leistungs- und Konkurrenzprinzip ist in unseren Köpfen und in unserer Gesellschaft sehr stark verankert. Und zum Beispiel in bestimmten Mannschaftssportarten und insbesondere im Fußball ist die Konkurrenz ein ziemlicher Bestandteil des Spiels. Weil da muss man zuerst sich in der eigenen Mannschaft durchsetzen, also das heißt Konkurrenzverhalten innerhalb eines Teams, um spielen zu dürfen. Und dann versucht man, den Gegner zu bezwingen, also Konkurrenzverhalten gegen ein anderes Team. Und das ist interessant, dass weil Psychopathen, sie prosperieren im Konkurrenzmilieu. Sie stechen gnadenlos ihre Konkurrenten aus und also bis hin zu deren Vernichtung, ohne Rücksicht auf Verluste. Sie verfolgen einfach eigene kaltblütige Ziele. Und interessant ist auch, ein Beispiel, was mir eingefallen ist, ist also bestimmte Extremsportarten wie Downhill, gefährliches Mountainbiken, wie nennt man das, Bungee Jumping und viele andere. Mhm. Und also dieses Bedürfnis nach der Stimulation, weil es ist auch bekannt, dass Psychopathen risikoverliebte Adrenalin-Junkies sind. Sie langweilen sich ziemlich schnell und suchen immer nach neuen Adrenalinkicks, ob es um einen Extremsport, Überfall, Vergewaltigung, Mord oder Massenbetrug geht. Und laut einigen Studien, haben ergeben, dass Psychopathen ein extrem hyperaktives Dopamin-Belohnungssystem haben. Und als Folge davon versuchen Psychopathen ihre Wünsche um jeden Preis zu erreichen. Anderes Beispiel ist moderne Kriegsführung. Und die Kriegsführung wurde in der letzten Zeit wirklich perfektioniert. Psychopathen haben in den letzten Jahren heutzutage wird zum Beispiel in der Munition abgereichertes Uran eingesetzt, um dieser Munition höhere Durchschlagskraft zu verleihen. Und ich glaube, da muss man nicht erwähnen, dass mehr oder weniger radioaktives Uran ziemlich, ziemlich starke gesundheitliche Schäden
verursachen, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Genau. Und anderes Beispiel ist zum Beispiel diese ferngesteuerte Drohnen. Und ich habe gelesen, dass fast alle Drohnen weltweit aus einer Militärbasis in Deutschland, in Ramstein, gesteuert werden.
Ja.
Mhm. Freundlicherweise. Mhm. Amerikaner nennen das gezieltes Töten. Und interessant ist, dass unter Obama haben sich Drohneneinsätze fast verdoppelt. Und laut einem Bericht einer Menschenrechtsorganisation Reprieve kostet dieses gezieltes Töten mittels US-Drohnen im Durchschnitt 28 unschuldige Zivilisten das Leben. Also das heißt, dass für jeden angeblichen Terroristen 28 unschuldigen Zivilisten sterben müssen.
Und die nennen das noch hinzufügen, ja? Muss, dass dem Obama der Friedensnobel Preis verliehen wurde.
Oh, ja.
Ja, das ist
noch der EU.
Ja, und die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich viel höher und der Öffentlichkeit werden solche Drohnenangriffe als präzise und notwendig verkauft. Mhm. Genau, und mein letztes Beispiel ist Brutalität der Polizisten in den USA. Das ist ziemlich stark gewachsen in den letzten Jahren Und allein im Jahre 2015 haben amerikanische Polizisten 1.134 Menschen umgebracht. Und die meisten davon, also von diesen Menschen, waren natürlich unbewaffnet. Genau. Und dazu kommen noch lebensgefährliche Folterpraktiken, die in den USA immer noch gang und gäbe sind. Und interessant ist auch, dass Obama schon in seiner ersten Amtswoche im Januar 2009 diese Folter kritisiert, ziemlich stark. Aber in seiner Amtszeit ist also kein US-Folterer oder Auftraggeber vor Gericht gestellt worden. Also das war nur ein leeres Gerede.
Also seine Worte haben mit seinen späteren Taten überhaupt nicht übereingestimmt.
Ja.
Was auch ein Merkmal der Psychopathie ist.
Ja.
Ja, wenn das regelmäßig passiert.
Ja.
Also und da merken wir halt auch, es gibt halt sehr viele Bereiche, die halt abgedeckt werden. Das ist zum einen halt die Gesellschaft, wo Psychopathen sind. Und halt dann auch in hohen Ebenen Psychopathen vorhanden sind. Sei es halt auch in der Politik zum Beispiel, die halt dann diese Taten umsetzen und halt andere vielleicht auch mehr oder weniger zu Psychopathen machen, um damit die halt dann ihre Taten ausführen oder ihre gewissenlosen Taten zum einen. Genau, und dann habe ich noch paar Beispiele, paar Audioclips, die würde ich gerne mal vorspielen und vielleicht kann sich ja der Zuhörer oder die Zuhörerin einfach mal ein paar Gedanken machen. Okay, ja. Was könnte das bedeuten?
Was haben diese Dinge gemeinsam? Gibt es da was Gemeinsames?
Die Audioclips sind zwar Englisch, aber wir werden es versuchen zu übersetzen.
Genau.
Genau. Gut, okay, ich fange mal an.
You can tell our story about how we climbed the ladder and a lot of you younger women don't think you have to. It's been done. It's not done. And you have to help. Hillary Clinton will always be there for you. And just remember, there's a special place in hell for women who don't help each other.
Genau, und Hillary Clinton ist die Person, die Folgendes gesagt hat.
Yes, we came, we saw, he died.
Vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung.
Yes, we came, we saw, he died.
Genau, sie lachte über etwas, was überhaupt nicht witzig ist. Es war damals beim Libyen-Einmarsch gewesen und das Resultat, nachdem Gaddafi umgebracht wurde. Also wir kamen, wir sahen und
er starb.
Und er starb.
Genau. Und dann
und sie hat gelacht darüber.
Und sie hat gelacht, ja. Unglaublich. Und als letztes Beispiel noch von Madame Albright. Wir hatten sie gerade schon gehört, Albright, die halt Hillary Clinton halt gesagt hat, okay, ihr müsst sie wählen, ansonsten kommt ihr in die Hölle. Jetzt noch ein anderes
und
Beispiel.
Und sie ist immer für euch da. Das hat sie gesagt, die Frauen müssen Hillary wählen, weil Hillary ist immer für alle Frauen da. Und die Frauen, die Hillary nicht wählen, die kommen in einen ganz speziellen Platz in der Hölle.
Ja.
Also völlig verquer.
Ja, okay, also das letzte Beispiel, was ich habe.
We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it.
Genau, das heißt, hier wird halt, jetzt ist der Mord noch gerechtfertigt, dass es der Mord es wert ist, den halt wirklich auch zu begehen. Kriege zu führen, damit Menschen sterben. Und meiner Meinung nach ist niemals ein Mord, egal welcher, niemals gerechtfertigt. Und hat auch nicht zum Lachen, wie es Hillary vor uns getan hat. Oder in diesem damaligen Beispiel. Ja, jetzt ist natürlich auch die Frage, ja, kann sich der Leser selber mal Gedanken machen? Es war der politische Bereich. Was könnte diese Person mit Psychopathen zu tun haben? Und dann ist natürlich die Frage, zum einen, dass wir übergehen zur Definition von Psychopathen und warum ist denn überhaupt dieses Thema wichtig? Warum interessiert uns das? Hat da jemand eine Idee?
Ja, ich möchte was dazu sagen. Mhm. Für die meisten Menschen wird das Thema der Psychopathie, das wir auch bei SOTNET immer erwähnen, wahrscheinlich als sehr negativ vorkommen oder auch als sehr trocken, weil wer interessiert sich schon für Psychologie? Das ist schwer zu erwähnen, aber wenn man schwer zu erklären, aber wenn man sich die Audioclips anhört, die wir gerade vorgespielt haben, manche Menschen werden fühlen, dass da etwas nicht stimmt, ja, dass da irgendwas falsch läuft. wenn man über den Tod von anderen Menschen lachen kann, dann geht das wahrscheinlich zu weit. Während andere Menschen wieder denken, dass die Anführer in der Politik eh alles unter Kontrolle haben und dass die einfach so agieren müssen. Das heißt, hier gibt es zwei Meinungen. Die eine Meinung ist, ist alles okay. Die andere Meinung ist, irgendwas läuft falsch. Und ich möchte kurz an meinem Beispiel, also so wie ich aufgewachsen bin, möchte ich noch kurz sagen, dass ich als Kind von meinen Verwandten, also von meinen Großeltern und Großonkeln und so weiter, erzählt bekommen habe über Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg. Die waren eingerückt und wann immer wir auf Besuch waren, gab es Erzählungen, was da alles so vorgekommen ist. Und das hat bei mir einen sehr starken Eindruck hinterlassen, einen emotionalen Eindruck. Ich habe das einfach nicht verstehen können vom Intellekt her, aber emotional habe ich schon verstanden, dass da etwas ganz Schlimmes passiert ist. Als ich dann älter war, also in den sogenannten goldenen 90er Jahren, habe ich mir dann gedacht, ich bin froh, dass ich in eine Zeit hineingeboren bin, wo es keine Kriege mehr gibt. Ich habe mich damals noch nicht so wirklich viel im Internet herumgetrieben, weil damals gab es das Internet bei uns noch nicht. Aber so war meine Weltsicht. Ich bin froh, dass alles jetzt okay ist und dass sich die Menschheit weiterentwickelt hat. Ich war wahrscheinlich auch ein bisschen beeinflusst von Star Trek, wo die Philosophie ist, dass die Menschheit kein Barbarentum mehr hat, sondern sich selbst verbessert und alles okay ist. Hm. Später habe ich dann aber gelernt, dass es Kriege immer noch gibt. Wir waren zum Beispiel in Jugoslawien auf Urlaub und später ist Jugoslawien zerbrochen und die Städte, die wir vorher noch besucht haben, sind zerbombt worden. Und das war zum ersten Mal, wo ich gemerkt habe, aha, irgendwas passt da immer noch nicht. Und das ist ein sehr komisches Gefühl, weil ich von meinen Verwandten wusste, wenn ein Krieg ausbricht, dann müssen alle Männer einrücken. Und das wollte ich auf keinen Fall. Ja. Hm. Und damals in den 90er Jahren, das waren so in Europa zumindest, es war eine goldene Zeit, also Wohlstand ist so richtig da gewesen, technischer Fortschritt und so weiter. Und die 90er Jahre sind aber vorbei. 2008 ist die Finanzkrise gekommen und Banken wurden gerettet und so weiter. Und diese Finanzkrisen haben einige Menschen aufgeweckt und die haben im Fernsehen und in der Zeitung auch gewarnt, dass die Gesellschaft, die wir haben, dass da etwas nicht stimmt und dass es nicht so weitergehen kann. Und diese Menschen wurden aber lächerlich gemacht, eben mit der Begründung des Wohlstands. Und siehe da, heuer, 2016, haben wir in Europa zum ersten Mal so eine richtige Krise. Protestwellen schwappen über viele europäische Länder, die vorher sehr stabil waren. Ein Beispiel ist Frankreich, das schon seit zwei Monaten Protestwellen hat. Und viele normale Bürger nennen sich wegen diesen globalen Schlagzeilen, die wir in der Zeitung und in den Nachrichten hören, auch schon Wutbürger und bezeichnen die Presse als Lügenpresse. Und das Ganze war in den 90er Jahren auch völlig unvorstellbar. Also irgendwas geht vor sich. Und die Frage ist, was? Und hier möchte ich erwähnen, dass die Gründerin von SOTNET, das ist die Laura Lightnight-Jacek, die SOTNET im März 2002 gegründet hat, sich durch ihre Aktivitäten im Internet und mit dem Verbreiten von alternativen Nachrichten und Wahrheit sich vielen Leuten im Internet ausgesetzt hat. Und die sind so richtig aus dem Hinterholz herausgekommen, wirklich problematische Menschen, die versucht haben, sie zu attackieren und eben von ihrem Vorhaben abzubringen. Und das hat sie sehr verwundert, denn genauso wie ich damals dachte, dass ich froh bin, dass alles jetzt friedlich ist, hat sie die gleiche Vorstellung gehabt früher. Sie hat zum Beispiel geschrieben, Zitat Beginn, meine Arbeit hat mir gezeigt, dass die meisten Menschen Gutes tun wollen. Sie wollen Gutes erfahren, Gutes denken und Entscheidungen mit guten Ergebnissen treffen. Und das versuchen sie mit aller Kraft. Wenn die Mehrheit der Menschen diese innere Sehnsucht verspürt, warum zum Teufel geschieht es dann nicht? Und da hat sie eben die Kriege erwähnt. Sie führt weiter aus. Wie sich herausstellte, war dieser Gedanke falsch. Um zu einem genaueren Verständnis zu gelangen, welche Art Mensch zu solchen Dingen fähig ist, die mir und mir nahestehenden zugefügt wurden und welche Motivation, ja sogar welcher Trieb hinter solchen Verhaltensweisen steht, begannen wir in der psychologischen Literatur nach Hinweisen zu forschen, dem unseres eigenen Friedens willen, mussten wir dieses Phänomen verstehen. Denn wenn es eine psychologische Theorie gäbe, die bösartiges und schädigendes Verhalten erklären kann, dann würde sie diesem Opfer, dem Opfer solcher Taten helfen, sich nicht bleibend verletzt oder wütend zu fühlen. Und wenn solch eine Theorie helfen kann, mit Worten die Kluft zwischen Menschen zu überbrücken und Missverständnisse abzubauen, dann wäre das ebenfalls ein wertvolles Ziel. Und aus dieser Perspektive heraus begannen wir mit unserer umfangreichen Arbeit zum Thema Narzissmus, was uns schließlich zum Studium der Psychopathie führte. Zitat Ende. Also sie hat verstanden und hat dann auch gefunden eine Erklärung für das wirklich sehr problematische Verhalten von einzelnen Menschen. Aber warum ist es trotzdem so wichtig? Wenn es nur einzelne Menschen wären, dann wäre das Wissen um Psychopathie ja nicht viel wichtiger als zum Beispiel das Wissen um die Straßenverkehrsordnung, weil ja Unfälle nur manchmal passieren. Warum ist es deswegen so extrem wichtig? Das ist deswegen so, weil die Laura ein Buch gefunden hat, das nannte sich politische Ponderologie. Und es ist bis heute das einzige Buch, das die Auswirkungen von Psychopathie auf die Gesellschaft als Ganzes beschreibt. Hm. Es beschreibt, wie psychopathische Menschen in Machtpositionen ihr Denkmuster auf ganze Völker und Länder weitergeben können, was sich in einer Massenpsychose und Massenhysterie zeigt und Leid und Sterben in sehr, sehr großem Maßstab verursacht. Und das ist ganz klar, was hier gemeint ist. Weltkriege in Europa. Hm. Ein sehr berühmtes Beispiel ist es sicher auch Hitler und die Psychose, die damals in Deutschland geherrscht hat. Aber auch die Kriege in der ganzen Welt heute. Und dieses Buch, Politische Pornologie, kann eben den heute lebenden Generationen eine Erklärung für die Leiden unserer Vorfahren geben. Also nicht nur die Erzählung von Leiden, sondern ein wirklicher Grund, ein klinisch erforschter Grund, warum es passiert. Und das ist etwas, was man sonst eigentlich gar nie hört. In dieser Hinsicht ist es sehr wichtig, über Psychopathie zu lernen. Es ist ein Sprichwort. Gescheite Menschen lernen aus ihren eigenen Fehlern, aber Genies lernen aus den Fehlern von anderen. Und deswegen ist es so wichtig, oder finden wir es wichtig, auch bei SOTNET Wissen darüber zu verbreiten. Was ist ein Psychopath? Das Wort Psychopath ist griechisch und kommt aus den Wörtern Psyche, Geist und Pathos, Krankheit oder Leiden, und bezog sich einst auf jede beliebige geistige Störung. Und es bezeichnet chronisches, amoralisches oder antisoziales Verhalten. Heute gibt es zwei sehr wichtige Bücher darüber. Das erste ist von Harvey Cleckley, The Mask of Sanity. Das gibt's nur auf Englisch, leider nicht auf Deutsch, aber der Titel kann ungefähr übersetzt werden mit Die Maske der Normalität oder Vernunft. Das zweite sehr wichtige Buch ist von Robert Hare, auch ein Psychologe. Der Titel lautet Gewissenlos, die Psychopathen unter uns, und das ist auf Deutsch erhältlich im Springer Verlag. Ich möchte hier noch vorlesen, wie Robert Hare einen Psychopathen beschreibt oder Psychopathie beschreibt, weil er das so gut kann. Das kann ich gar nicht, also möchte ich es vorlesen. Psychopathen sind soziale Raubtiere, die sich mit Scham und Manipulation skrupellos ihren Weg durchs Leben pflügen und dabei eine breite Schneise gebrochener Herzen, enttäuschte Erwartungen und geplünderter Brieftaschen hinter sich lassen. Ein Gewissen und Mitgefühl für andere Menschen fehlt ihnen völlig, und so nehmen sie sich selbstsüchtig, was sie begehren, und machen, was sie wollen. Dabei missachten sie gesellschaftliche Normen und Erwartungen ohne jegliches Schuldbewusstsein oder Reuegefühl. Ihre fassungslosen Opfer fragen sich verzweifelt: Wer sind diese Menschen? Was hat sie zu dem gemacht, was sie sind? Und wie können wir uns schützen? Die Allgemeinheit ist in den letzten Jahren in dramatisch zunehmendem Maße den Machenschaften und Verheerungen von Psychopathen ausgesetzt gewesen. Die Nachrichtenmedien sind voll von spektakulären Berichten über Gewaltverbrechen, Finanzskandale und Verletzungen des öffentlichen Vertrauens. Zahllose Spielfilme und Bücher erzählen die Geschichten von Serienmördern, Betrügern und Mitgliedern der organisierten Kriminalität. Wenn auch viele dieser Berichte und Darstellungen von Psychopathen handeln, trifft das bei vielen anderen nicht zu. Und dieser wichtige Unterschied ist in den Nachrichtenmedien, der Unterhaltungsindustrie und der Öffentlichkeit oft nicht klar. Selbst die Akteure der Strafjustiz, deren Arbeit sie täglich mit Psychopathen in Berührung bringt, haben oft nur ein geringes praktisches Wissen darüber, mit welcher Art von Menschen sie es zu tun haben. Die fehlende Unterscheidung zwischen Straftätern, die Psychopathen sind, und solchen, die das nicht sind, hat bittere Konsequenzen für die Gesellschaft, wie dieses Buch zeigen wird. Auf einer privateren Ebene ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie eines Tages eine schmerzhafte Begegnung mit einem Psychopathen haben werden. Für Ihr eigenes leibliches, psychisches und finanzielles Wohl ist es entscheidend, dass Sie wissen, wie man einen Psychopathen erkennt und wie Sie sich schützen und ihnen den Ihnen zugefügten Schaden begrenzen können. Zitat Ende. Also ein Psychopath wird so beschrieben wie der Titel in diesen beiden Werken. Gewissenlos und wichtiger noch versteckt hinter einer Maske der Normalität, die oft so überzeugend ist, dass selbst Experten getäuscht werden. Dann gibt es noch ein drittes sehr wichtiges Buch, Menschenschinder oder Manager, Psychopathen bei der Arbeit. Das ist geschrieben von Paul Babiak und Robert Hare. Und dieses Buch, also diese beiden Forscher, haben diese Forschung auf eine neue Ebene gebracht, weil das Buch besagt, dass Psychopathen wegen ihrer Fähigkeit zur Verschleierung ihres wahren Wesens ganz leicht zu Schlangen in Anzügen werden, die unsere ganze Welt kontrollieren. Und der Grund dafür ist, je härter der Wettbewerb, desto eher lohnt sich die Rücksichtslosigkeit. Und in den höchsten Kreisen der Macht ist Rücksichtslosigkeit und die Abwesenheit von Mitleid bzw. Gewissen quasi eine Erfolgsvoraussetzung. Und eine psychopathische Mentalität kann darin so richtig aufblühen.
Und wie selber Robert Hare sagte, wir haben auch unten ein paar Bilder eingefügt. Was auch noch gesagt werden muss, ist halt, das Buch von Robert Hare und Paul Babiak leider nicht mehr auf Deutsch erhältlich ist. Also es ist jetzt, hat horrende Preise, ein paar hundert Euro, so viel wie ich weiß, und wurde nicht wieder neu aufgelegt im Deutsch. Das ist leider sehr traurig, weil er gibt halt wirklich sehr gute Beispiele. Und ein Zitat von Robert Hare ist: Würde ich nicht Psychopathen im Gefängnis untersuchen, würde ich mich an der Börse umschauen. Das zeigt halt, ja, einen ganz anderen Bereich, wo man Psychopathen überhaupt nicht vermutet. Man hat einen Hollywood-Film im Kopf und diese großen Massenmörder, aber derweile können die sich auch ganz anders aufhalten und eine sehr gute Maske tragen und sich verstecken und halt, ja, wie es zum Beispiel auch ein Leser gerade oder Leserin meinte, Lerner, das wird einfach eine verheerende Auswirkung haben, wenn sie sich in solchen hohen Positionen befinden. Sei es halt Wirtschaft oder auch in der Politik zum Beispiel. Und ja, es hat ja natürlich extreme Folgen für uns, für die anderen Menschen oder in Anführungsstrichen normalen Menschen, die halt noch ein Gewissen besitzen, würde ich mal sagen. Und was ich auch noch gerne sagen würde, ursprünglich hat halt Cleckley eine Checkliste entworfen, was denn Eigenschaften von Psychopathen sind. Und Robert Hare hat es dann weiter fortgeführt. Und einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, oder wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnert, was ich vorhin für Clips gespielt habe, und Michael hat es auch gerade gesagt, ist zum einen, ja, kein Gewissen zu haben. Das heißt, die können machen, was sie wollen, haben einfach kein Gewissen. Dann ein großes Merkmal ist auch glatter und oberflächlicher Charme. Und wenn man sich erinnert, Charme oder Charisma an sich ist immer das, was viele Menschen eigentlich möchten von einem Politiker, der hat Ausdrucksvermögen, hat Ausstrahlung, der Präsenz zum Beispiel. Dann grandioser Selbstwert. Also ihnen kann man nichts anhaben, keine Kritik, er ist einfach stabil oder auch nicht. Bedarf an Stimulation bzw. Hang zur Langeweile. Das ist das, was Sergei vorhin sagte, dass Psychopathen sehr oft eben auch Extremsport machen, einfach weil ihnen sonst langweilig ist und halt auch ja einfach extreme Sachen machen. Dann pathologisches Lügen. Das heißt, Psychopathen können lügen wie gedruckt, ohne mit einer Wimper zu zucken, im wahrsten Sinne des Wortes. Also können in die Augen schauen und sagen, ich habe nicht die Schokolade gegessen oder ich habe nicht die Frau umgebracht, obwohl sie es natürlich gemacht haben. Und das ist schon erschreckend eigentlich, wenn man sich das überlegt.
Dass ja, sowas möglich ist. Interessant ist auch, dass wenn sie entdeckt werden, wenn diese Lügen entdeckt werden, dann schreiben sie einfach diese Lügen neu. Also das ist sowas wie dynamische Geschichte, die sich entwickelt.
Ja, und oftmals verstricken die sich dann so sehr in ihren Geschichten oder müssen auch so ein gutes Gedächtnis haben, dass sie immer noch aus ihren Geschichten rauskommen. Also haben kein Problem, irgendeine Ausrede zu finden, ohne sich zu blöd zu fühlen oder
blöd zu fühlen. Ja. Und sie verspüren überhaupt keine Angst.
Genau, das ist dann der nächste Punkt, Mangel an Reue oder Schuldgefühl. Das heißt, die können das machen, ohne überhaupt irgendetwas zu empfinden, was auch wieder Gewissenlosigkeit spiegelt. Was gibt es denn noch für wichtige Punkte bei Psychopathen oder in dieser Checkliste? Oberflächlicher Affekt, also wie kann man das übersetzen? Nicht tiefgehende Gefühle, glaube ich.
Oberflächliche Gefühle.
Ja, oberflächliche Gefühle. Dann parasitischer Lebensstil. Sie leben auf Kosten der anderen, was sie wirklich sehr gut können. Dann hatte ich von uns noch einen anderen Punkt. Ah, Beherrschung und Manipulation. Oh, ich glaube, das begegnet uns sehr oft, vor allem in der Politik. Dass die halt Sachen darstellen können und ja, einen Sachen auftischen, die Leute kaufen es ab und dann stimmt es nicht. Was wir zum Beispiel von uns hatten bei Obama, dass er sagt, ja, ich bin gegen Drohnenkrieg, ich bin gegen Folter und 2 Wochen später lässt er wieder Drohnen fliegen zum Beispiel. Gut, vielleicht noch ein Punkt. Oder fällt noch jemand anderen ein Punkt ein?
Risikobereitschaft.
Ja?
Also extreme Risikobereitschaft. Also sie haben tatsächlich keine Angst. Also sie haben überhaupt keine Angst, dass sie entdeckt werden. Das, also sie können einfach die Konsequenzen ihrer Taten nicht wirklich abschätzen. Mhm. Und deswegen sind sie so risikobereit, was sie natürlich auch viel gefährlich macht.
Ah, und einen Punkt habe ich gerade noch gelesen, wahlloses sexuelles Verhalten. Das heißt, sind wirklich Triebtäter im wahrsten Sinne des Wortes.
Und die Konsequenz ist, dass dadurch auch unser genetisches Pool ziemlich stark leidet.
Mhm, ja. Die Gefahr ist, also es kommen dann gleich mal dazu, was es für psychopathische Typen gibt. Die Gefahr ist halt, wenn die halt diesen starken sexuellen Drang haben, pflanzen sie sich natürlich auch vermehrt fort. Oftmals haben sie auch mehrere Partnerschaften parallel, das heißt nicht nur eine Frau, nein, sondern mehrere. Und dadurch verbreiten sie halt auch ihre Gene und sind halt auch die Menschen, die halt dann Frauen im Stich lassen und die Kinder werden von Frauen großgezogen. Oder von den übrig gebliebenen Frauen jetzt. Und somit haben sie halt eine große Überlebenschance, dass halt weiter Psychopathen geboren werden. Genau. Ja. Hat jemand noch was?
Ja, das ist die Liste von Hare, right?
Genau.
Dann habe ich noch Fehlen von langfristigen realistischen Zielen.
Ah, ja.
Das heißt, Unfähigkeit oder Unwille, langfristige Ziele zu formulieren oder zu realisieren. Das Leben von Tag zu Tag. Keine Sorgen um die Zukunft. Geringes Interesse an fester Anstellung, Lebensstil, erinnert an Lebenskünstler zum Beispiel. Oder unrealistische Lebensziele auch.
Mhm.
Dann Impulsivität, wenig reflektiert und wenig überlegt. Handlungen erfolgen aus dem Moment heraus. Verantwortungslosigkeit. Es wird keine Verantwortung für andere Menschen übernommen. Kein Sinn für Loyalität und Verpflichtung gegenüber Familie, Freunde, Arbeitgeber, Gesellschaft.
Mhm. Die halt, das heißt, so viel wie ich weiß, die haben eine Beziehung wie ein Kind, wie ich zu meinem Fernseher. Also es hat überhaupt keine Bedeutung. Ja. Noch ein Punkt, muss ich kurz nachschauen.
Nee, ich glaube, der wichtigste Punkt, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob du den erwähnt hast, ist das Fehlen von Empathie.
Ja.
Also dass die Unfähigkeit, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen und praktisch das zu fühlen, was der andere spürt. Sei das jetzt Freude oder auch Leid.
Mhm.
Für dieses Beispiel habe ich einen kleinen Audioclip, den ich spielen möchte.
Mhm.
Wenn das möglich ist, ganz kurz nur.
Ja.
Ist auch auf Englisch, aber es geht hier. Es ist hier der George Bush Junior und der hat bei einer Veranstaltung, wo normale Leute eingeladen waren, Veranstaltung für die Erneuerung der Sozialversicherung in Amerika, gab es da eine Mutter, die 3 Kinder hatte und auch einen sehr kranken Sohn. Und der Präsident hat, George Bush hat vorher gesagt, dass die USA alles machen werden, um die Sozialversicherungen zu verbessern. Und die Mutter sagt, ich hoffe, dass das so sein wird, weil ich habe eben 3 Kinder und ich arbeite auch in 3 verschiedenen Jobs. Und George Bush sagt, ja, die Versprechen, die wir gemacht haben, die halten wir auch ein. Und dann sagt er, ja, sie arbeiten wirklich in 3 Jobs? Und sie sagt, ja, 3 Jobs. Und das ist eigentlich schon bedenklich, wenn jemand mit 3 Kindern 3 Jobs arbeiten muss. Und die Antwort von George Bush war, das ist ganz speziell der amerikanische Weg, nicht wahr? Ich meine, es ist fantastisch, dass sie das machen. Und dann gab es Applaus. Aber dann hat er noch hinten drauf gesetzt, können sie überhaupt noch schlafen? Ja, mit so viel Arbeit? Ich spiele das schnell ab.
There's a certain comfort to know that the promises made will be kept by the government. You don't have to worry.
That's good, because I work three jobs and I feel like I contribute.
You work three jobs?
Three jobs, yes.
Uniquely American, isn't it? I mean, that is fantastic that you're doing that.
Thank you.
You get any sleep?
Yeah, exactly. You get any sleep? Er hat das sicher lustig gefunden, ja. Und manche im Publikum auch. Aber es zeigt hier dieses gewisse Fehlen von Empathie. Ich meine, irgendwo ist mal die Grenze zu einer Lustigkeit da. Und das, was einen normalen Menschen wahrscheinlich schon fast in die Knie zwingen würde, wenn jemand sagt, dass er drei Jobs haben muss, ihm war das völlig egal. Ja.
Er hat einfach komplett verdreht, was ich sagen wollte.
Ja.
Und das Publikum hat das nicht gemerkt.
Er hat einen Witz daraus gemacht, im Wesentlichen.
Ja. Und das Publikum ist darauf eingestiegen und hat sozusagen seine Sicht bestätigt und unterstützt, indem sie gelacht haben, weil sie nicht gewusst haben, was er wirklich
sagt. Entschuldigung.
Kein Problem.
Wie ist diese Frau dann mit dieser Aussage gegangen ist dann wieder eine andere Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob die das lustig gefunden hat.
Mhm.
Okay, ich glaube, die Liste haben wir durch.
Mhm.
Und für unsere Zuhörer, das ist die PCL-R Checkliste von Hare.
Ja. Die wird nicht mit einem Zettel ausgefüllt, zack, 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 das darfst du zu, sondern es ist ein langstündiges Interview, was da durchgeführt wird von einem Psychologen und wertet dann dieses Interview aus. Es gibt halt gewisse Punkte, ich glaube 30 maximal.
20.
20? Mhm. 20 Punkte maximal.
20 Punkte.
Mhm. Und die werden halt dann verteilt, das trifft zu, aber es findet halt wirklich ein langes Interview statt. Also es ist nicht einfach so, dass man das abhakt, sondern schon ein kompliziertes Verfahren, um halt so genau wie möglich einen Psychopathen zu ermitteln. Ja.
Ja. Es ist aber wichtig zu sagen, dass Psychopathie ein Spektrum ist und dass es viele Leute gibt, auch sicher jeder von uns, der bei einem oder dem anderen Punkt wahrscheinlich einen höheren Wert hat. Aber das Wichtige ist das Zusammenspiel von Punkten. Und ich glaube, wenn diese Punkte zusammengerechnet werden, ab 70 oder 80% ist dann ein Risiko da. Aber das kann natürlich nur von einem professionellen Psychologen wirklich bewertet werden. Mhm. Das kann niemand sonst anders machen.
Ja, das ist halt auch wirklich die Gefahr, wo wir auch halt auch einfach warnen müssen. Man kann nicht einfach jemanden als Psychopathen abstempeln. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Das sagt auch Robert Herr in seinem Buch. Einfach vorsichtig sein, niemanden zu verurteilen, weil es kann halt wirklich ein Mensch mit Problemen sein, also wirklich aufpassen, was das angeht.
Also keine Stigmatisierung von anderen.
Ja.
Nein, man muss das sehen wie eine Krankheit. Ich glaube, später werden wir noch erwähnen, welche Ursachen das haben kann.
Ja.
Aber das Wichtigste ist, das als eine Krankheit zu sehen und man jetzt, ein Arzt wird ja auch nicht einen Patienten wegen seiner Krankheit, die er hat, jetzt verurteilen oder moralisch verurteilen. Das muss man wirklich sehen wie eine Krankheit und sich nur auf die Krankheit fokussieren und nicht auf den Patienten selber. Aber da gehen wir später noch näher drauf ein, glaube ich.
Lerner hat noch angebracht, dass es auch weibliche Psychopathen gibt, weil Psychopath ist immer ein Mann eigentlich, aber es gibt durchaus auch weibliche Psychopathen, oder?
Genau, und die sind auch viel gefährlicher. Mhm. Ich habe erst neulich in diesem Buch von Robert Hare gelesen, dass viele Psychologen bzw. Therapeuten, die haben einfach ein Problem damit, eine Frau als eine Psychopathin zu diagnostizieren. Weil die unterscheiden sich geringfügig von männlichen Psychopathen, also die sind zum Beispiel nicht so aggressiv. Und in der Regel bekommen sie einfach eine Diagnose narzisstisch oder histrionisch.
Und das liegt wahrscheinlich auch oft daran, dass Psychopathen und auch natürlich weibliche Psychopathen dann besonders viel mit Selbstmitleid arbeiten.
Ja. Immer eine Opferrolle, die Psychopathin. Aber was ich noch weiß oder an was ich mich nur erinnern kann, dass statistisch gesehen weitaus geringer ist. Aber was die nächste Frage dann noch wäre, was verursacht denn überhaupt Psychopathie?
Ja, ich glaube, die Frage, ob die Frauen im Zug auf den Männern, auf die Männer prozentual stärker oder weniger vertreten ist einfach im Moment noch nicht wirklich gesichert, weil wir generell eher Männer untersuchen, wenn wir über Psychopathie reden, weil das einfach der Stereotyp ist, der uns mitgeteilt wurde. Also da wird wahrscheinlich noch einiges an wissenschaftlicher Arbeit gebraucht, um herauszufinden, ob Frauen wirklich prozentual weniger betroffen sind von Psychopathie oder nicht.
Das Problem ist halt, wo ich vorhin kurz das Bild vorgelesen habe von Robert Herr, die Untersuchungen finden halt in Gefängnissen statt. Das heißt, es sind gewalttätige Psychopathen und würde halt keine Zeit fürs Gefängnis haben, würde halt sich auch eine Börse umschauen, der Robert Herr zum Beispiel. Das heißt, über dieses Sample, wenn man das wissenschaftlich ausdrückt, gibt es halt kaum Beispiele, sondern es ist halt wirklich mehr die Gefangenengesellschaft, die man untersucht. Und halt Psychopathie erkennt und festmacht.
Ja, man nennt das Ganze ja auch, also jetzt die Psychopathen, die im Gefängnis sind, die Verbrecher, die praktisch in Anführungsstrichen also dumm waren, sich fangen zu lassen, die nennt man auch die gescheiterten Psychopathen. Und dann gibt es noch die sogenannten Erfolgreichen und die findet man eben gerade in solchen Positionen, in solchen hohen, sei es im Bereich vom Management, ja, die CEOs zum Beispiel, Politik, oder Oberhäupter praktisch von irgendwelchen Institutionen, die finden sich in Selbstkirchen als Lehrer. Man kann, also
weil sie, Selbstpsychologen.
Selbstpsychologen, ja. Ärzte, richtig. Ja. Einfach weil sie von Natur aus tendieren sie hin zu Machtpositionen. Ja, also.
Genau, und Politik ist einfach eine perfekte Position für sie, weil sie finden da Macht, Dominanz, Kontrolle und das Geld.
Mhm. Und die andere für sich arbeiten lassen.
Ja.
Da gibt es eine Studie, die zitiert worden ist, auch im Buch Politische Chronologie, die sagt, Psychopathie, wie sie ursprünglich von Kleckley im Jahr 1941 benannt wurde, ist nicht auf illegale Aktivitäten beschränkt, sondern umfasst vielmehr Persönlichkeitsmerkmale wie Manipulationsgabe, Unaufrichtigkeit, Egozentrik und das Fehlen von Schuldgefühlen. Merkmale, die bei Kriminellen genauso wie bei Ehepartnern, Eltern, Vorgesetzten, Rechtsanwälten, Politikern und Geschäftsführern anzutreffen sind, um nur einige zu nennen. Und unsere eigenen Untersuchungen, das heißt die der Studie, über die Verbreitung von Psychopathie in einer Universität haben ergeben, dass etwa 5% oder etwas mehr als Psychopathen angesehen werden können, wovon der Großteil männlich ist. Einer von 10 Männern und eine von 100 Frauen. Und als solche kann Psychopathie als Tendenz zu Dominanz und Kälte charakterisiert werden. Also diese Kälte, Gefühlskälte, dieses fehlende innere Gewissen zeichnet sich immer wieder ab, egal welche Studien man liest oder welche Bücher man darüber liest.
Und andererseits sind sie auch sehr gut darin, das zu maskieren, diese Kälte, ne? Dass sie praktisch die Emotionen von Menschen einfach imitieren, sodass sie eben so normal erscheinen und nicht erkannt werden.
Das heißt, uns als Muster nehmen, um dann diese Emotionen nachzuspielen. Nicht nachzuempfinden, sondern nachzuspielen.
Ich habe gelesen, dass sie tatsächlich vor einem Spiegel stehen und diese ganzen Emotionen versuchen zu imitieren. Und interessant ist auch ihre Fähigkeit, dass sie diese Persona, diese Maske der Vernunft auf jede Situation wirklich zuschneiden. Mhm. Auf jeden Menschen, auf jede Situation. Mhm. Und diese 1:1 Beziehungen zwischen Psychopathen und vielen anderen Menschen, also wie sie damit umgehen, wie geschickt sie damit umgehen.
Und sie haben ja auch ein ganz großes Talent dafür, die Schwachstellen von Menschen, also die psychologischen und emotionalen, herauszuspüren sehr schnell und die dann einfach für ihre Manipulation zu verwenden.
Ja. Lobachevsky im Buch Politische Pornologie erwähnt, dass Psychopathen schon sehr früh in der Kindheit herausfinden, dass sie anders sind als alle anderen. Und dass sie das sozusagen fast wie ein Geheimnis in sich behalten und schon früh lernen, wie man die äußere Welt so manipuliert, dass sie das bekommen, was sie wollen. Und das ist ähnlich zu diesem manipulativen Verhalten. Alles, was sie tun, ist nur auf den eigenen Vorteil ausgerichtet, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für andere. Das ist wirklich die einzige Motivation, die dahinter steht.
Ein wichtiger Punkt wahrscheinlich, da du Kindheit gesagt hast, ist die Frage, werden Psychopathen als Psychopathen geboren oder werden sie zu welchen? Hat da jemand was?
Ja, das ist die Grundfrage, die in diesem Bereich immer wieder aufkommt. Ist Psychopathie vererbt, also genetisch, oder ist es etwas, das durch die Kindheit entsteht, durch schlechte Erziehung oder nicht? Im Laufe der Jahre ist die Forschung in diesem Gebiet zwar vorangeschritten, aber leider wird hier immer noch nicht genug geforscht. Dennoch deuten die bisher durchgeführten Forschungsergebnisse eindeutig darauf hin, dass bei Psychopathen die Hirnaktivität beträchtliche Unterschiede aufweist im Vergleich zu normalen Menschen, die ein Gewissen und eine Empathie besitzen. Also man hat herausgefunden, dass neurologische Abnormalitäten in dem Gehirn von Psychopathen auftreten, sowohl strukturell als auch in der Aktivität des Hirns selbst. Das bedeutet, dass strukturell das Hirn anders aufgebaut zu sein scheint und durch Tests wie MRT und andere Gehirnscans ist festgestellt worden, dass bestimmte Bereiche des Hirns anders reagieren als die Bereiche von normalen Menschen. Zum Beispiel hat Herr untersucht, wie Psychopathen im Vergleich zu normalen Menschen auf Wörter reagieren, die zum einen neutral sind und zum anderen emotional geladen sind für normale Menschen. Als er diese Tests durchgeführt hat, stellte er fest, dass die Hirnregionen, die dann aktiviert werden bei Psychopathen, vor allem die Sprachregionen betreffen und nicht die emotional beladenen Regionen wie die Amygdala und den frontalen Kortex. Also wenn man zum Beispiel einem normalen Menschen ein Wort wie Krebs vorsetzt, sieht man in seinem Hirn, wie zwar die Sprachregion aktiviert wird, aber gleichzeitig auch die Amygdala und der frontale Kortex, weil wir, wenn wir das Wort Krebs hören, nicht nur an ans Lexikon denken und das Wort selber hören und nachempfinden, sondern auch die Gefühle, die damit einhergehen, wie Angst und Zukunftsängste oder Gefühl der Machtlosigkeit. Und diese Hirnregionen werden bei Psychopathen einfach nicht aktiviert. Was der Grund dahinter ist, ist immer noch die Frage, aber in der Wissenschaft unterscheidet man dann auch zwischen dem Begriff Psychopath und Soziopath. Und es wird generell angenommen, dass Soziopathen durch ihre Umgebung, durch ihre Kindheit, durch Umwelteinflüsse zu psychopathischen Zügen neigen, die sie im Laufe dieser Zeit durch die Gesellschaft oder durch Erziehung beigebracht bekommen sozusagen. Und bei Psychopathen sieht das anders aus und man hat auch festgestellt, dass schon sehr junge Kinder teilweise diese psychopathischen Züge aufweisen können. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel aus dem Fokus. Ihr Kind ein Psychopath. Studie erkennt auffällige Verhaltensweisen. Australische Forscher haben kindliches Verhalten unter die Lupe genommen und herausgefunden, dass schon Dreijährige eine Tendenz zu psychopathischem Verhalten zeigen. Australische Forscher fanden heraus, dass sich psychopathische Züge bereits im Alter von 3 Jahren erkennen lassen. Neben fehlender Reue gehören Gefühlskälte und die Unfähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, zu den charakteristischen Grundzügen von Psychopathen. In einer Untersuchung von 203 bis 6-Jährigen zeigten 10% ein auffälliges Verhalten. Die Forscher zeigten, dass Die Forscher zeigten den kleinen Probanden Bilder von Kindern, die weinten und traurig waren. Während viele Kinder die Bilder länger betrachteten, zeigte sich jedes 10. Kind gegenüber dem Leid anderer gleichgültig. Diese Kinder interessierten sich nicht nur geringfügig für die Gesichter auf den Bildern. Sie widmeten ihre Aufmerksamkeit mehr den Gegenständen, wie zum Beispiel einem Buch. In einer früheren Studie untersuchten britische Forscher auch Babys und kamen zu einem ähnlichen Ergebnis. Auch hier zeigten manche Babys geringeres Interesse an den Gesichtern anderer Menschen. Sie widmeten ihre Aufmerksamkeit den Gegenständen im Raum. Laut den Forschern besteht ein Zusammenhang zwischen der Gleichgültigkeit dem Leid anderer gegenüber und der geringeren Aufmerksamkeit gegenüber menschlichen Gesichtern. Also, wie man sieht, stellt man diese Züge auch schon bei sehr jungen Menschen fest, sogar schon Babys. Also alles spricht dafür, dass Psychopathie im Gegensatz zur Soziopathie in einer Art und Weise wahrscheinlich genetisch vorbestimmt ist.
Ich möchte das Interessante ist, dass sagen. Ich wollte nur sagen, ja. Das Interessante ist, dass du erwähnt hast, 1 von 10 untersuchten Kindern.
Ja.
Hat diese Züge aufgewiesen, was mit dieser anderen Studie, die ich vorgelesen habe, auch stimmt, übereinstimmt. Und dann gibt es noch den Lobachevsky, der diese Zahl von 6% in der globalen Bevölkerung angibt. Das heißt, wir haben hier unabhängige Quellen, die ungefähr auf diese Größenordnung hindeuten.
Ja, genau. Und der globale Lobachevsky ergibt auch diese prozentuale Zahl an. Also 1% der Weltbevölkerung sind essentielle bzw. primäre oder also primäre Psychopathen, die quasi so geboren sind. Und die anderen 5%, das sind Soziopathen. Also die quasi durch Umwelteinflüsse so geworden sind.
Durch Hirnschäden.
Zum Beispiel Hirnschäden oder Missbrauch in der Kindheit und so weiter. Und interessant ist, dass Soziopathen, die können Räuber, Verbrecher sein, aber sie haben einen gewissen moralischen Kodex. Also in bestimmten Situationen können sie schon diese Empathie empfinden, aber sie ist halt verdreht und verzerrt.
Beziehungsweise Soziopathen übertragen dieses, wenn sie einen moralischen Kodex haben für eine ganz bestimmte Gruppe oder vielleicht für bestimmte Einzelpersonen, übertragen sie es nicht auf die Gesamtgesellschaft.
Genau, nur für eine bestimmte soziale Gruppe, wie Verbrecher, Räuber oder sowas in die Richtung.
Ihre Gruppe sozusagen.
Und noch ein paar Worte zu diesen Gehirnscans. Ich glaube, Robert Hay in seinem Buch, der beschreibt auch, dass dadurch das Gehirn von Psychopathen, also diese Unterschiede aufweist, dass sie bei emotional geladenen Worten quasi neutral bleiben und da werden komplett andere Gehirnareale aktiviert. Also das spiegelt sich auch in dem, wie Psychopathen reden. Also ihre Wortwahl, Satzstruktur und er hat das ziemlich detailliert analysiert und das ist schon ziemlich interessant.
Man kann es vielleicht mit der Farbenblindheit in Verbindung setzen. Leute, die farbenblind sind, sehen zum Beispiel die Farbe Rot nicht und wenn sie jetzt eine Ampel sehen, werden sie, wenn sie die obere Ampel aufleuchten sehen, zwar sagen, sie sehen Rot, aber was sie wirklich sehen, ist, dass die obere Lampe leuchtet und durch die Gesellschaft und die Leute, die diese Farbe erkennen können, haben sie dann gelernt, dass das die Farbe Rot ist.
Genau, da habe ich vielleicht, ist kein aktuelles Beispiel, ist in 80er Jahren geschehen. Der Mann hieß Ken Rex McElroy und er hat für 20 Jahre ein Dorf oder ein kleines Städtchen tyrannisiert, richtig unter Druck gesetzt. Und was halt gerade Philipp sagte, er wusste genau, wie weit er immer gehen kann. Er hat sozusagen diese Regeln im Kopf gehabt, das und das kann ich machen, ohne dass ich dafür bestraft werde. Und er hat das wirklich richtig geschickt ausgenutzt und die Bevölkerung tyrannisiert damals. Das heißt, was er halt gemacht hat, er war eigentlich Farmer gewesen, hat irgendwelche Tiere gefangen und hat halt Diebstähle begangen, hat Menschen mit Waffen bedroht. Und hat immer so gemacht, dass er sich immer wieder rauswinden konnte, wenn er halt vor Gericht gestellt wurde letzten Endes oder wenn er zur Frage gestellt wurde, nee, ich war es nicht. Ohne mit der Wimper zu zucken, einfach, nee, ich war es nicht gewesen. Und was da noch passiert ist, durch seine Tyrannei damals hat er die Gesellschaft so weit getrieben, dass die wirklich in Angst und Schrecken lebten. Also einfach nur ein kleines Städtchen in Amerika. Nur ein einziger Mann, der so viel Terror verbreitet hat. Und zum einen, was bei diesen Fällen halt phänomenal war, die Unfähigkeit der Justiz, die auch Angst hatte, Polizei, Richter, weil er zum einen halt auch Zeugen bedroht hat, dass sie nicht aussagten, und hat sie auch bedrohten und hat auch die Polizei Angst vor ihnen hatte. Das heißt, er konnte tun und machen, was er wollte. Und um die Geschichte abzukürzen, was er dann am Ende passierte ist, durch seinen Terror, er wurde halt dann letzten Endes von der Bevölkerung umgebracht. Also er wurde auf offener Straße mitten am Tag erschossen. Auf einer Hauptstraße. Und da waren circa 20, 40 Zeugen drumherum und es wurde nie ein Mörder oder der Mörder dann gefasst. Und das ist halt schon extrem. Also ja, Mord sollte niemals eine Lösung sein, aber durch seinen Terror hat er die Menschen so weit getrieben, dass er dann erschossen wurde. Ja. Michi, du wolltest was sagen?
Das heißt, die Menschen, die dort waren, die haben zuerst nicht verstanden, wie ein Mensch so sein kann. Ja. Aber durch eine längere Zeit der Beobachtung und durch ein Studium von dem, was er getan hat, haben sie sich dann praktisch vereinigt und haben herausgefunden, dass da etwas wirklich falsch läuft. Und sie haben sich zusammengeschlossen und gesagt, nein, ob das jetzt, es war wahrscheinlich nicht richtig, ihn zu erschießen, aber zumindest haben die Leute verstanden, dass da etwas wirklich nicht stimmt.
Ja, wie das Raubtier unter den Menschen. Also man sagt im Englischen auch ein Interspecies Predator. Also dass es praktisch ein Raubtier in der menschlichen Rasse gibt. Nur im Gegensatz zur Tierwelt ist das unter den Menschen nicht am Äußeren erkennbar.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil in jeder Tierspezies gibt es eine andere Tierspezies, die den Räuber darstellt. Das ist praktisch so ein Kreislauf. Und die Menschen, die sehen sich ja als die Krone der Schöpfung an, die sagen, wir haben überhaupt keine Feinde. Es ist sehr interessant, dass, ich glaube, Hare das als Interspecies Predator bezeichnet, also, wie du sagst, ein Raubtier als Mensch. Und damit wäre der Mensch dann auch nicht mehr speziell.
Ja, also wie unten so oben wieder, ne? Und daher, da gibt's ja auch dieses Bild der Wolf im Schafspelz. Ja, und es gibt ja auch ganz alte Märchen, die Märchen, die das halt, die hat auch mal wieder diesen Bösewicht, der sich, ich weiß nicht mehr, erinnert ihr euch an eins? Jedenfalls, irgendwoher muss es ja kommen, der Wolf im Schafspelz, ne? Nach außen hin sieht der Mensch ganz normal aus, verhält sich normal, scheinbar, aber hinterrücks kommen dann ganz üble Taten.
Das war diese Geschichte mit drei Ferkeln, oder?
Die drei Ferkel.
Ich kenne mich jetzt bei Märchen gerade nicht so aus, aber da gibt es bestimmt einige, ja, in der Richtung.
Er trägt, halt wie es Peckig sagte, die Maske der Vernunft.
Ja.
Rotkäppchen, sagt jemand, ja.
Stimmt, da war ja die Oma verkleidet, der Wolf verkleidet als die Oma, genau.
Ja. Und aber es ist interessant, dass es solche Geschichten gibt, die uns solche Wahrheiten lehren können, die dann später durch Wissenschaft neu entdeckt werden, bestätigt werden, während aber es andere Geschichten gibt, die wir speziell in der Schule hören und auch von den Religionen erzählt bekommen, dass alle Menschen im Kern nur gut sind und dass jeder was ein was Spezielles ist und dass Gott praktisch jeder ein Repräsentant von Gott ist und so weiter. Also und durch die das passt eben nicht wirklich zu dieser Räuberrolle, wobei der Räuber dann so definiert ist, dass er immer auch im Verdeckten bleibt, weil ein Räuber kann kein Räuber sein, wenn er sich nicht gut verstecken kann.
Ja. Was ich noch interessant finde in dieser Geschichte mit Kevin McElroy ist dieses Versagen von dem Justizsystem. Also das Ganze ist in den 70ern und in den 80ern stattgefunden und wenn er schon damals so versagte, also das sieht man zum Beispiel an dem Beispiel von diesen brutalen Polizisten in den USA. Ja. Also die werden ja auch bedeckt von dem Justizsystem. Da kommt niemand ins Gefängnis.
Ja. Das Schlimmste, was denen passiert ist, meistens, dass sie beurlaubt werden und danach dürfen sie dann wieder auf die Leute losgelassen werden.
Aber dazu kommen wir später dann nochmal, was halt gerade so wichtig ist, um sich überhaupt vor Psychopathie schützen zu können. Und was hoffentlich halt diese Unbeholfenheit, würde ich mal sagen, oder Hilflosigkeit beseitigen könnte, theoretisch. Ja. Haben wir noch ein anderes Beispiel aus der Gesellschaft oder was es damals gab? Haben wir auch das Milgram-Experiment zum Beispiel?
Ach so, ja, weil also durch unsere Forschungen, von So.net haben wir festgestellt, dass Psychopathen in Wirklichkeit nur ein Teil dieser Gleichung sind. Also in 19, 1961, da hat ein amerikanischer Wissenschaftler, Psychologe Stanley Milgram, ein interessantes Experiment durchgeführt, mit dem er den Zusammenhang von Gehorsam und Autoritäten forschen wollte. Und ich beschreibe kurz das Experiment. Und dieses Experiment bestand immer aus einer Testperson, also immer aus drei Menschen, aus einer Testperson, einer eingeweihten zweiten Testperson und dem Versuchsleiter. Also ein Schauspieler nahm die Rolle des Schülers ein und der Unwissende wurde zum Lehrer, also sozusagen. Und natürlich, da gab es noch der Leiter des Experiments. Und diesem Probanden, dem Lehrer, wurde zum Testen ein elektrischer Schlag mit 45 Volt verabreicht, um ihm quasi die Folgen von solchen Schlägen spüren zu lassen. Und der Schüler musste bestimmte Wortpaare zusammensetzen und immer, wenn ihm ein Fehler unterlief, sollte ihm dieser Lehrer einen Elektroschock zufügen. Und mit jedem weiteren Fehler sollte dieser Schock um 15 Volt erhöht werden. Und natürlich war das alles inszeniert. Also der Schüler bekam keine Schocks, keine elektrischen Schocks. Er war bloß ein Schauspieler. Und dieser Schauspieler musste je nach Stromstärke nach einem bestimmten Muster reagieren. Und während des Experiments war dieser Schauspieler an einem Stuhl quasi gebunden, fixiert. Und zum Beispiel bei 150 Volt sollte dieser stets das Öffnen der Fixierungen verlernen, da die Schmerzen nun angeblich zu groß waren. Und der Versuchsleiter dagegen forderte, also bei 150 Volt, zu dem Zeitpunkt, als diese Schüler angefangen zu schreien oder zu bitten, das Experiment aufzuhören, weil es ihm einfach weh tut. Und der Versuchleiter einfach forderte die Fortführung dieses Experiments im Sinne des wissenschaftlichen Erfolgs, der nie gefährdet werden dürfte. Und gab es Widerspruch seitens des Persons, also vom Lehrer. So antwortete der Versuchsleiter immer nach einem bestimmten Muster mit vier bestimmten Sätzen, wie zum Beispiel: Bitte fahren Sie fort, das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Sie müssen unbedingt weitermachen. Sie haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen. Und der Versuchsleiter hat immer wieder betont und garantierte dem Probanden, dem Lehrer, dass er die Verantwortung für alles, was passiert, selbst übernehmen wird. Und bei 75 Volt erfolgte Grunzen vom Schüler, bei 120 Volt kamen Schmerzensschreie, bei 150 Volt äußerte er, dass er nicht mehr an diesem Experiment teilnehmen wollte, ab 200 Volt erfolgten dann extrem heftige Schreie, ab 300 Volt weigerte sich der Schüler zu antworten und ab 330 Volt herrschte die totale Stille. Und die Ergebnisse von diesem Experiment, die waren schon ziemlich erschrockend und niemand hat sie erwartet. Also von insgesamt 40 Versuchspersonen brach kein einziger das Experiment bei einer Stromstärke niedriger als 300 Volt ab. 26 der Testpersonen, also deutlich mehr als die Hälfte, vollendeten das Experiment sogar bis zum Höchstwert von 450 Volt. Und es ist schon ziemlich interessant, weil diese ganzen Versuchspersonen, also insgesamt 40 Menschen, die gehörten alle zu unterschiedlichen sozialen Gruppen und Berufen. Also unter denen waren Postbeamten, Lehrer, Doktoranden und Ingenieure. Und da haben Menschen natürlich angefangen, bestimmte Fragen zu stellen, wie kann das passieren, wie kann das sein, dass so viele Menschen so wenig Empathie empfinden, besonders wenn eine mehr oder weniger starke Autorität anwesend ist.
Und diese Autorität war ein Mann in weißem Kittel.
Genau, ein Wissenschaftler.
Ich glaube, die haben die Tests auch später durchgeführt mit einer Person, die in normaler Kleidung aufgetreten ist. Und da war die Prozentzahl nicht ganz so hoch.
Genau, das Experiment wurde wiederholt, nicht nur in den USA, sondern auch später in Deutschland und mit vielen anderen Versuchspersonen. Und Ja, die Ergebnisse, also es scheint, dass für bestimmte Menschen diese blinde Gehorsam eine tief verwurzelte Verhaltenstendenz darstellt, was jegliches Mitgefühl und Moralverhalten außer Kraft setzt. Und eine weitere Antwort auf diese Frage, wer sind eigentlich diese Menschen, die lieferte später der kanadische Psychologe Bob Altemeyer. Und er beschrieb solche Persönlichkeiten als autoritäre Mitläufer, beziehungsweise als autoritäre Gefolgsleute. Und es gibt auch eine interessante Definition aus Cambridge Wörterbuch der Psychologie. Also das ist eine Definition von einer autoritären Persönlichkeit. Also Zitat Anfang. Autoritäre Mitläufer haben eine psychologische Charakteristik, die als rechtsgerichteter Autoritarismus bekannt ist. Dieses Persönlichkeitsmerkmal besteht aus der autoritären Unterwerfung, einem hohen Maß der Unterwerfung gegenüber den etablierten Autorität in der Gesellschaft, autoritäre Aggression, Aggression, die gegen viele verschiedene Personen im Namen dieser Autoritäten gerichtet wird, und Konventionalismus, eine starke Abhängigkeit, Anhänglichkeit gegenüber den gesellschaftlichen Konventionen, die durch diese Autoritäten unterstützt werden. Und die Stärke von diesem Autoritarismus, die kann man mit einer RWA-Skala messen, also die wurde von Bob Altemeyer entwickelt. Und es ist wichtig zu betonen, dass rechts kommt, also das hat mit politischer Richtung nichts zu tun, also rechts kommt von rechtmäßig. Und Bob Altemeyer hat in seinen Forschungen festgestellt, dass autoritäre Mitläufer durch ein bestimmtes kognitives Verhalten charakterisiert sind. Und jetzt folgt eine Zitate aus einem Buch, Authoritarian Follows. Leider ist nicht auf Deutsch erhältlich, soweit ich weiß.
Nein.
Aber das Buch kann man im Internet runterladen als PDF.
Ja.
Also das heißt, wir haben auf der einen Seite Psychopathen in Führungspositionen und dann rund die Hälfte der Bevölkerung der normalen Menschen sind autoritäre Gefolgsleute, die dann diesem Psychopathen, wenn er in der Führungsposition ist, folgen, weil er die Autorität ist, was sehr erschreckend ist.
Genau, das waren auch die Ergebnisse von Studien von Bob Altemeyer, dass ungefähr zwischen 45% und 50% der Weltbevölkerung zu diesen autoritären Mitläufern gehören, unabhängig von Rasse, Nationalität, Berufsstatus oder Gruppenzugehörigkeit. Und interessanterweise deckt sich das auch mit den Ergebnissen des Milgrams-Experiments.
Mhm. Und da wirkt sich auch ein weißer Mantel oder ein schöner Anzug als Hilfe dabei, nehme ich an.
Mhm. Oder ein dreiteiliger Anzug.
Ja, und ist das dann, okay, wir haben jetzt Ärzte und das ist ja, glaube ich, gerade ein wichtiges Thema in der Politik, oder? Die Elite oder die Machtposition sind, die können ja dann letzten Endes andere Menschen beeinflussen.
Genau, ja, und was nochmal ganz interessant ist, ist ja das Thema Psychopathie selbst. Es gehört ja in die Psychologie in diesem Bereich und es wurde ja von Anfang an, als auch Lobachevsky sein Buch Politische Neurologie rausbringen wollte, das wurde ja mehrmals vereitelt. Und fanden ja ganz lange Versuche statt, das einfach zu unterdrücken, die Forschung darüber, weil wenn die Menschen plötzlich wissen, hey, es gibt da Raubtiere unter uns, die so aussehen wie wir und der Mehrzahl der Menschen Schaden zufügen und nur an ihre eigenen Interessen denken, dann gefährdet das ja den Status quo und würde deren Führungspositionen gefährden. Und nun ist aber das Thema Psychopathie ja schon rausgekommen und schon mehr in den Mainstream gelangt. Und jetzt hat sich eine neue, aber auch sehr klassische Problematik ergeben, nämlich die der Verwässerung der Thematik. Also das heißt, dass über Psychopathie berichtet wird, aber es wird selektiv berichtet und es wird verharmlost. Da gibt es zum Beispiel den Kevin Dutton. Das ist der ist im Mainstream ziemlich bekannt, ein sogenannter Psychopathenexperte, der an der Universität in Oxford forscht. Der hat zwei Bücher rausgebracht. Das erste heißt Gehirnflüsterer. Das zweite Buch heißt Psychopathen, was man von Heiligen, Anwälten und Serienmördern lernen kann. Ja, da sieht man schon mal einmal im Titel diese Aneinanderreihung. Man fängt mit Heilig an und hört mit Serienmördern auf. Ja. Das ist schon mal wie so eine Gleichsetzung. Und das Interessante ist natürlich auch, dass er in beiden Büchern Psychopathen in einem positiven Licht darstellt. Mhm. Da gab es zum Beispiel auch mal, also in Deutschland selbst ist dieser Dutton, gilt halt auch als Experte für dieses Thema, seine Bücher sind Bestseller, ja. Und er ist Professor und Forscher aus Oxford und da wirkt er natürlich auch sehr glaubwürdig, ne? Also zumindest auf den ersten Blick. So, und jetzt ist eben die Sache, es gab ein Interview im Fokus, ne, deutschen Nachrichtenmagazin, was veröffentlicht wurde. Und das war ein super Beispiel dafür, wie dieses Thema falsch dargestellt wird, sodass die Menschen das gar nicht dass sie das für sich gar nicht mitnehmen können, dass sie praktisch falsche oder halt, sagen wir mal, abgelenkte, in eine falsche Richtung gelenkte Informationen für sich mitnehmen und somit das Thema Psychopathie, dass sie die Essenz davon gar nicht mitnehmen. Hm. Also als Beispiel, er redet eben darüber, er sagt eigentlich im Kern, wir sollten alle ein bisschen psychopathischer sein. Wir sollten alle auch rücksichtsloser werden. Und er begründet das eben damit, schaut mal, also Psychopathen, das ist ganz toll, die sind selbstsicher, die sind immer aufs Positive fokussiert. Die machen sich keine Vorwürfe, wenn etwas nicht geklappt hat. Die bleiben cool, wenn sie unter Druck stehen. Die sind furchtlos, charmant und gewissenlos. Ja, also er zieht es auch, tut es auch besonders im Zusammenhang mit dem beruflichen Leben und da man ja, wenn man da vorwärts kommen will, da sind in manchen Situationen, sollte man eben diesen psychopathischen Regler so ein bisschen nach oben tun, um halt einfach Erfolg zu haben. Und es ist natürlich sehr problematisch, weil er pickt sich da ganz bestimmte Symptome einfach raus und lässt andere völlig weg und lässt diesen Gesamtkontext völlig außer Acht, also sodass überhaupt nicht erwähnt wird, was eigentlich psychopathisches Verhalten für Konsequenzen hat für alle anderen Menschen und was eigentlich für einen Schaden und Trümmerhaufen ein Psychopath hinter sich lässt. Ja, und das ist ja, haben wir auch heute schon angesprochen, dass Psychopathie wirklich ein bisschen, also in alle Gesellschaftsformen, also in alle Gesellschaftsschichten durchsickert, also sei es nun Filme, also Unterhaltung, Politik, Schulsystem, in alle Bereiche kommt es rein und auch das Verhalten untereinander, ne, dass dann plötzlich dieses Rücksichtslose und dieses Egoismus und die Ellbogenkultur immer mehr auf so ein Podest gestellt wird und als was Erstrebenswertes, man will Erfolg haben und so weiter. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, im Gegenteil, wir brauchen genau das Gegenteil. Also eben mehr die Zusammenarbeit und Empathie. Und du wolltest was sagen, Michi?
Ich möchte nur sagen, dass dieser Kevin Dutton, der dieses Buch verfasst hat, ja eigentlich sogar recht hat, weil die Psychopathen ja wirklich einen Vorteil haben, weil sie nicht eingeschränkt sind durch ihr Gewissen oder diese Emotionalität, die viele von uns verspüren, wenn immer wir was falsch machen oder sogar nur an etwas denken, das wir falsch machen könnten. Von daher gesehen haben die diese Last nicht. Also da hat er sicher recht. Ja, es ist aber deswegen keine Einladung, ein Psychopath zu werden. Und das Interessante dabei ist, ich möchte noch kurz erwähnen, die Biologie, die wir vorher erwähnt haben, dass die Gehirnregion, wo das Gewissen sich aufhält, tatsächlich auch schon gefunden worden ist. Und das ist ein Artikel von der Times of India, die im Jahr 2014 erschienen ist. Eine Studie von der Universität Oxford, diese haben Gehirnscans eingesetzt bei Menschen und bei Affen. Und dieser Forscher, ein Franz Xaver Neubert, sagt hier, wir haben einen Bereich im menschlichen frontalen Kortex gefunden. Das ist jener Gehirnbereich, der bekanntlich mit den höheren Planungs- und Entscheidungsprozessen beschäftigt ist, von dem wir denken, dass es sehr menschlich ist. Es scheint keine Entsprechung von diesem Kortex in Affen zu geben. Und dieser Bereich wird auch mit Multitasking in Verbindung gebracht. Mhm. Und die Wissenschaftler glauben auch, dass dieser laterale präfrontale Kortex die laute innere Stimme ist, die uns aufrüttelt, wann immer wir in unserem Leben in Richtung von bösen Taten oder Fehlgriffen abgleiten. Und die Oxford-Wissenschaftler sagen, dass dies die Region ist, die uns sagt, wenn wir falsch handeln oder ob wir etwas besser machen sollen. Interessant ist, dass hier Sie erwähnen, dass das ein rein menschliches Phänomen ist. Dass diese Gehirnregion ganz vorne sozusagen nicht in Tieren vorhanden ist. Und dass es hier mit höheren Planungsfunktionen zu tun hat. Und dann gibt es noch einen anderen Autor, der Kasimir Dabrowski, der das Buch geschrieben hat, Personality Shaping Through Positive Disintegration, mhm. ist, glaube ich, nur auf Englisch erhältlich. Ja. Das ist eigentlich ein Buch, wo er beschreibt, dass Persönlichkeitsentwicklung immer mit inneren Krisen einhergeht. Und dort schreibt er schon im Vorwort, dass Leute, die interne Konflikte haben, also soll ich oder soll ich nicht, also dieses Abmühen zwischen Ja und Nein, soll ich das machen oder nicht, mhm. oder was passiert, wenn ich das und das mache, einen Vorteil haben im Vergleich zu Personen, die das nicht können, weil das praktisch der Boden ist, wo unsere Persönlichkeit wachsen kann. Sozusagen genau. Durch Krisen durchzugehen und wachsen zu können. Und das ist das, was uns als Menschen wirklich von den Tieren unterscheidet. Und wenn dann ein Herr Dutton daherkommt und sagt, wir sollten alle mehr psychopathisch werden, dann wäre das ja eigentlich ein Rückschritt in Richtung Tierreich. Hm. Und da fragt sich dann natürlich auch, das ist die Frage der Evolution. Hat die Menschheit wirklich eine Evolution oder eine Devolution? Geht sie nach oben oder geht sie nach unten? Und man muss es auch von diesem Standpunkt her betrachten. Also ich werde dann schauen, ob es dieses Buch von Dabrowski auch auf Deutsch gibt. Das ist wirklich sehr interessant.
Mhm. Okay, bei uns wird es leider langsam die Zeit etwas knapp. Und ich würde fast sagen, dass wir auf jeden Fall diese Diskussion noch fortführen.
Ja,
auf jeden Zum Fall. Einen, wir haben eigentlich noch ein paar Punkte mit drauf, die wir behandeln können. Halt zum einen halt, wie man die Gesellschaft schützen kann. Wir sagen noch kurz was dazu zum Schutz. Dann kann man überhaupt Psychopathen heilen. Geht das? Und ja, gibt es Probleme bei der Heilung von Psychopathen?
Also was erstmal ganz wichtig ist in Bezug auf Heilung, weil da gab es ja auch einige Veröffentlichungen, wo geschrieben wurde, ja, Psychopathen sind behandelbar und so weiter, aber es ist eine Tatsache, dass Psychopathen nicht behandelbar sind, weil zum Ersten Psychopathen sehen nicht, wie wir normale Menschen, dass irgendwas mit ihnen falsch sein könnte. Da ist nichts Neurotisches und so weiter. Also da ist nicht mal eine Einsicht, dass was nicht stimmt, sondern es ist eher so, dass sie empfinden sich einfach als richtig und würden daher auch erstens niemals eine Behandlung aufsuchen. Zweitens, wenn es zu einer Behandlung kommt, dann würden sie den Therapeuten manipulieren. Selbst Experten, die jahrelang geforscht haben mit Psychopathen, fallen immer wieder drauf rein und die benutzen dieses psychologische Wissen einfach für sich weiter, um andere noch besser manipulieren zu können.
Ja.
Also Heilung ist einfach nicht möglich. Also das ist ganz wichtig.
Genau. Und was wir auf jeden Fall für diese Show noch mitgeben wollen, ist, ja, Schutz. Wir haben vorhin gehört, bei diesem McElroy, selbst die Justiz hatte keinen Plan. Und das keinen Plan zu haben, das heißt, kein Wissen zu haben über Psychopathie, ist das größte Problem, was wir haben.
Ja.
Deswegen hat sich auch Lauren Jacek so viele Jahre dafür eingesetzt, dass sie Anfang 2000 eigentlich sogar mit die erste Seite weltweit war, ja, die dieses Wissen veröffentlicht hat über Psychopathie. Und deswegen ist Wissen das einzig Wichtige. Denn da gibt's, wie gesagt, nicht mehr alle Bücher auf Deutsch. Zum Beispiel von Robert Hare, das halt mit Menschenschinder oder Manager. Aber politische Pornologie können wir auf jeden Fall empfehlen. Ist kompliziert geschrieben, aber sehr, sehr interessant.
Und wir haben auch viele, viele Artikel über Psychopathie auf SOT.
Ja.
Genau. Okay. Ja. Zum Glück verbreitet sich das Thema auch immer mehr im Netz. Also man findet auch immer mehr Mainstream-Artikel, wie zum Beispiel auf dem Fokus und vom Spiegel. Das Wissen kommt zum Glück mehr an, aber wird natürlich auch wie von Kevin Dutton halt auch immer mehr verdreht. Ja.
Also nicht
oder anscheinend in Holland, da gibt es einen Jan Storms, wie eine Chatterin noch geschrieben hat, mhm. der das gleiche macht wie der Dutton.
Ah. Ja, da gibt es einige. Also der Dutton ist nicht der einzigste. Also ja. Wenn man sich über das Thema informiert, dann nicht Dutton lesen, sondern politische Chronologie oder Robert Hare oder
Hare and Keckley.
Genau.
Mhm. Martha Stout.
Sehr wichtig.
Ja. Ja. Okay. Also ja. Uns ist noch wichtig, noch unseren Zuhörern mitzugeben, dass, wie du gesagt hast, das Lernen darüber sehr wichtig ist, das Gewahrsein, und dass man es so halten sollte wie in der klinischen Wissenschaft, wie ein Arzt, der eine Krankheit in einer Person studiert.
Ja.
Und der Arzt wird dann hoffentlich nicht den Patienten für seine Krankheit beschuldigen oder moralisch irgendwie denken, dass der böse oder schlecht ist. Es wird zwar oft das Wort böse eingesetzt, auch speziell bei politischer Pornologie, aber das ist eher wertfrei zu halten. Es ist nicht gut und böse im Sinn, böse im Sinn von schlecht. Es ist einfach so, wie die elektrische Ladung. Ein Elektron ist zum Beispiel negativ geladen, aber das heißt nicht, dass ein Elektron schlecht ist. Die Begriffe gut und böse werden hier nur eingesetzt, um den Menschen etwas, einen Startpunkt zu geben.
Ja. Genau, so ist es.
Was auch oft im Volksmund auch so eingesetzt wird. Aber das Wichtige ist, dass man sich von diesen Begriffen auch trennt und seine eigenen Gefühle zurückstellt und das wirklich wie ein klinischer Psychologe oder auch ein Arzt sieht als eine Pathologie und wo man so den Menschen helfen kann und auch deren Auswirkungen, die manchmal problematisch sind, auch helfen kann.
Genau,
die Details, glaube ich, die machen wir mal in einer späteren Radioshow, oder?
Ja. Genau.
Ja, ich würde nur noch einen kurzen Vergleich, der vielleicht ganz hilfreich ist, auch zu dem, was Michi gerade erklärt hat, noch mit anbringen. Man verurteilt ja auch nicht einen Alligator dafür, dass er einen angreifen und fressen würde, wenn man da in seinen Gewässern ist. Das heißt, man guckt nur, wie kann ich mich schützen und wie gehe ich dem aus dem Weg. Ne?
Genau. Das ist einfach die Natur der Dinge.
Mhm. Und wie es halt Lobachevsky sagte, fast ein Motto in seinem Buch ist, heile nicht etwas, was du nicht verstehst.
Ja.
Und verurteile auch etwas nicht, was du auch nicht verstehst. Genau, deswegen wissen. Und heben wir uns diese Themen dann fürs nächste Mal auf bei Hinter den Schlagzeilen, dass wir das Thema weiter behandeln und ja. Ansonsten ganz herzlichen Dank an all unsere Hörer und natürlich auch an unsere fleißigen Chatter. Wir konnten leider nicht auf alles eingehen, aber trotzdem vielen Dank für diese wichtigen Informationen, die ihr uns gegeben habt.
Wir haben die Nachrichten gesehen.
Genau. Genau, gut, dann ja, war's das von unserer Seite für heute zumindest und ja,
ihr werdet zum nächsten Mal
benachrichtigt. Gut, dann macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. Bis dann.